Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Peter Gentsch, Autor und Speaker, und Christian Au, Professor an der Hochschule Mainz, darüber, ob KI dem aktuellen Hype gerecht wird, und sie zeigen konkrete Anwendungsfälle von Starbucks, Telekom und von BMW. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die virtuelle Einladung. Also man kommt an dem Thema ja nicht vorbei, KI. Auch in dem Vortrag eben ist es ja mehrfach angesprochen worden. Komischerweise, wenn man die Praxis schaut, da gibt es gar nicht so viel KI im Marketing. Ja, wo wir da viel drüber reden und viel Buzz erzeugt wird, erlebe ich die Realität ein Stück weit anders. Und jetzt gibt es aber, ich sag mal, das ewige Talent KI im Marketing. Vielleicht steht jetzt endlich vor dem Durchbruch. Es gibt die sogenannte dritte Welle der KI. Und darüber wollen wir sprechen. Nach dem Motto, ist das jetzt ein weiteres Buzzword im Bereich KI oder ist das so wirklich substanziell etwas anderes? Und wie immer, wenn es um neue Trends geht, um Buzz geht, da wird auch viel Blödsinn gesprochen. Und ich bin darum sehr, sehr happy, dass wir wirklich einen Experten hier in der Runde haben. Ich darf ganz herzlich den Christian Au begrüßen, der, glaube ich, nicht nur das sehr gut erklären kann, sondern auch in der Praxis erlebt hat. Insofern freue ich mich auf einen spannenden Austausch. Und Christian, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
Ja, gerne. Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christian Au. Ich bin Professor an der Hochschule in Mainz für Strategie und Unternehmensführung. Bin aber vom Hintergrund Informatiker. Und habe mich im Studium relativ intensiv sowohl mit Sprachtechnologie als auch Robotik beschäftigt, am DFK in Saarbrücken oder der Universität Karlsruhe. Und vor allem in den letzten zwei Jahren, seit dem Aufkommen dieser neuen Generation von KI, die wir heute im Fokus haben, sehr intensiv mit den Use Cases in Unternehmen, sowohl im Bereich Strategie als auch Marketing und dann vor allem mit der Implementierung von Anwendungen zusammen mit Projektpartnern, also den Test dessen, was in der Praxis funktioniert oder vielleicht was auch noch nicht so gut funktioniert.
Wunderbar. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Peter Gentsch, wir seit über 20 Jahren Doppelleben zwischen Theorie und Praxis, Lehrstuhl für internationale BWL und digitale Transformation. Und auf der anderen Seite in der Praxis immer der Versuch, und häufig klappt es auch, wie kann ich aus Datenanalytik besseres Marketing machen? Ein Fokus ist natürlich das Thema KI. Und insbesondere diese neuen wunderbaren Modelle, die wir jetzt vorstellen und diskutieren wollen. Ich glaube, es ist klar, das Thema ist nicht neu. Eine ganze Weile beschäftigen wir uns schon mit dem Thema KI, Startpunkt irgendwie 50 Jahre. Und es gibt so verschiedene Wellen. Die erste Welle sehr stark, auch natürlich gab es schon neuronale Netze etc. Ich möchte da gar nicht im Detail drin drauf eingehen. Dann kam die zweite größte große Welle, werden wahrscheinlich viele miterlebt haben, die sogenannte Deep Learning. Man denke nur an DeepL, was ja eigentlich spannend ist, ne, dass wir noch vor einigen Jahren mit Google Translate gearbeitet haben. Ich glaube, heute arbeitet jeder mit DeepL. Startup, wenn man es auch so nennen darf, aus Köln, die einen hervorragenden Job machen, weil sie eben diese DeepL-Technologie einsetzen. Auch im Thema Bilderkennung war das ein Quantensprung. Und dann hat man eigentlich gesagt, jetzt waren so ein bisschen ans Limits gekommen. Ne? So DeepL ist, generell Deep Learning ist so ein bisschen jetzt an die Grenze geraten. Was kommt da jetzt eigentlich? Und insofern reden wir jetzt von der dritten Welle. Ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre und kursieren unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also einmal das Thema generative KI, also wird irgendwas generiert, erzeugt. Vorher war es vielleicht eher irgendwelche analytischen Prognosemodelle. Heute wird es ein Stück mehr in Richtung Kreation gehen. Dann gab es den Begriff der Transformer-Modelle und Economist. Im Sommer diesen Jahres haben dann eben den Begriff auch Foundation-Modell, der ja aus dem Harvard-Paper, glaube ich, entsprungen ist, sehr stark gepusht. Insofern wahnsinnig viele Begriffe. Und insofern, Christian, vielleicht die erste Frage auch an dich. Warum diese Begriffe, ja, und was steckt wirklich substanziell dahinter, weil man ja immer aufpassen muss, ist es jetzt wieder nur ein neues Buzzword, um vielleicht einen neuen Vortrag zu halten, oder ist wirklich substanziell was Neues dahinter?
Ja, gut, du hast natürlich einen Punkt hier erwähnt, neue Begriffe werden irgendwie regelmäßig gebraucht, um das doch nochmal irgendwie einfließen zu lassen, Publikationen. In dem Fall ist es schon so, dass man bei dem, was wir im Augenblick beobachten, vom Paradigmenwechsel redet in der KI und das aufgrund der Gewichtigkeit dieser, der Qualität vor allem dieser generierten, von der KI generierten Inhalte, man eben auch Foundation Models sagt, weil sie tatsächlich schon einen Quantensprung in der Qualität der generierten Ergebnisse darstellen. Die meisten werden wahrscheinlich schon mal über Bilder gestolpert sein, die DALL-E erzeugt hat oder Texte, die GPT generiert hat. Das sind zwei sehr bekannte Modelle aus diesem Bereich. Und was an denen neu ist, lässt sich im Wesentlichen in drei Punkten zusammenfassen. Das erste ist tatsächlich die Größe. Die sind, Foundation-Modelle sind auf einem sehr, sehr großen, vor allem breiten Datenschatz trainiert worden. Und das ermöglicht ihnen auch eine sehr, sehr große Vielzahl an sowohl Domänen abzudecken, also Fachgebieten, als auch Aufgaben zu bewältigen. Das zweite ist die Ansteuerung über Sprache. Typischerweise muss man natürlich bei der Interaktion mit KI, hat man programmiert und hat dann in Code diese Modelle angesteuert. Die neue Generation der Foundation-Modelle beruht im Wesentlichen, es gibt ein, zwei Ausnahmen, im Wesentlichen sind es Sprachmodelle. Das heißt, die Interaktion, die Ansteuerung der KI und die, sozusagen damit die, das Anstoßen von einem Produkt, das generiert wird, funktioniert tatsächlich über natürliche Sprache. Ja, also kann jeder machen, kann jeder testen, ohne dass er Python oder irgendeine Programmiersprache kann. Und das Dritte ist tatsächlich, dass eine sehr große Anzahl von neuen Aufgaben damit möglich sind. Man redet da tatsächlich auch von emergenten Eigenschaften, weil diese Modelle nicht wie früher auf eine spezifische Aufgabe trainiert wurden. Zum Beispiel klassifizieren, ob jetzt das ein positiver oder negativer Social-Media-Beitrag ist oder klassifizieren, in welche Kategorie eine Nachricht fällt, die man im Netz eingesammelt hat, sondern man kann auf Basis der Modelle, die verfügbar sind, ganz viele Aufgaben bewältigen, die noch nicht mal den Autoren der Modellen bewusst sind. Und gerade aufgrund dieser wirklich sehr, sehr breiten Einsatzmöglichkeiten, die tatsächlich jeder erstmal experimentell erschließen kann oder sich natürlich auch an bereits erschlossene dran klemmen kann, redet man eben von Foundation-Modells, um diesen Paradigmen-Shift deutlich zu machen.
Wenn wir noch jede Menge Beispiele sehen, würdest du dann sagen, dass auch die Eintrittsschwelle geringer ist? Weil ich sage mal, einer meiner Thesen ist, dass Marketing sich nicht durchgesetzt hat, weil es teilweise eben doch aufwendig ist oder wir gar nicht die Daten haben. Ich habe so oft, mit Firmen gesprochen, wir wollen eigentlich KI stärker einsetzen und dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen ist oder zur Erkenntnis gekommen ist, wir haben noch gar nicht die Datenbasis dafür. Oder wir müssen jetzt Daten aufwendig aufbereiten, wir brauchen vielleicht Experten. Also dass das jetzt vielleicht auch in der Tat eine neue Chance ist, weil es eben auch, sage ich mal, nicht so viel Vorarbeit erfordert?
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, sogar einer der zentralen Punkte. Ich hatte angesprochen, dass die Modelle über einen sehr großen Korpus trainiert werden. Und wenn man sich überlegt, wie das davor lief, in der KI über Jahrzehnte, dann hat man eben für ein Anwendungsgebiet, keine Ahnung, könnte jetzt Wettervorhersagen sein, Sportberichte oder Produktbeschreibungen, hatte man einen Korpus, also quasi eine Menge an Beispielen, erstmal kuratieren müssen, auch händisch annotieren. Das einfachste Beispiel wäre, einen Computer beizubringen oder ein KI-Modell, was Spam ist oder nicht, muss ich erstmal ganz viele Beispiele entsprechend händisch einordnen. Dann kann ich dem Modell sagen, guck mal, hier sind 100.000 Beispiele von Spam-Mails und guck dir die doch mal alle an, um zu lernen, was dahinter steckt. Und die Foundation-Modelle sind aufgrund eines sehr cleveren Tricks nicht mehr dazu gezwungen, die Daten vorher zu annotieren beim Training. Ja, man hat im Prinzip die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr große Textmengen vor allem. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass man banal gesprochen das gesamte Internet. Ja, es gibt einen Datensatz, bei dem so alles drin ist, was man im Internet finden kann. Das ist natürlich auch schon wieder eins der Probleme der Modelle. Aber jetzt mal Wikipedia als Beispiel, Reddit-Kommentare, ganz viele Bücher. Und die kann man einfach als Trainingsdaten diesen Modellen übergeben. Und alles, was da drin besprochen wird oder covered wird, und bei Wikipedia ist es zum Beispiel offensichtlich sehr ausufernd, ist dann in der Wissensdomäne drin, die man direkt anzapfen kann. Ja, also man muss nicht mehr, wie früher anfangen, selber ein Domänenwissen erst in das Modell reinzukriegen, sondern die Modelle kommen mit sehr, sehr großem sogenannten Vortrainingswissen. Und auf das kann man dann aufsetzen. Wir werden, glaube ich, auch bei den Fallbeispielen gleich sehen. Wichtig ist allerdings, dass man da tatsächlich dann sogenanntes Feintuning macht, um die noch zu verbessern, aber es geht erstmal aus dem Stand heraus sehr viel und das ist, glaube ich, auch das, was die Modelle beeindruckend macht, gerade wenn man sie zum ersten Mal nutzt und auch die Möglichkeit hat, wirklich ohne, dass man jetzt erstmal ein Modell trainieren muss und das kostet oft viel Geld und viel Wissen, sofort anfangen kann zu sehen, was für ein Output erzeuge ich denn und wie nah ist es schon an dem dran, was ich eigentlich perspektivisch brauche.
Und ich glaube, dass das alles gar nicht so schwierig ist, zumindest die ersten Schritte zeigt, dass ich auch in der Lage war, paar Texte zu generieren und ich bin sicherlich da, sage ich mal, nicht ganz so nah an der Technik gebaut. Vorweg, wir werden jetzt einige Beispiele erleben, wie Systeme Texte erstellen. Das ist häufig bei dem Thema Chatbot so der Fall. Ich möchte aber hier nochmal den Aufruf starten, da wir reale Menschen hier haben. Das hatte ich ganz vergessen. Wenn Fragen sind, Anmerkungen sind, würden wir uns sehr freuen, dass das nicht von GDP produziert wird, sondern von euch, die am Roundtable da teilhaben. Weil das Ganze lebt natürlich auch von Fragen. Wahrscheinlich müssen wir erst ein bisschen mehr Input geben, damit Fragen kommen. Aber an der Stelle wirklich nochmal die herzliche Bitte. Da macht es uns auch, glaube ich, mehr Spaß, wenn das Ganze noch interaktiver wird. Insofern an der Stelle die Bitte. Werde ich nachher auch gerne mal drauf zurückkommen. GPT ist ja ein sage ich mal, ein Modell von OpenAI, ursprünglich Elmath, jetzt Microsoft, was so Playground darstellt, was relativ einfach zu bedienen ist. Man kann relativ leicht damit mal spielen. Man sieht hier ein paar Beispiele. Das eine ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ich sag mal, in der Corona-Zeit irgendwie Masken für Haustiere. Das andere ist eine Produktbewertung, die man schreiben kann. Ich selber habe mal probiert, passend zum Thema einen Artikel über digitales Marketing schreiben zu lassen. Und der erste Eindruck war erstaunlich gut, weil es liest sich toll. Ich glaube, jeder, der damit arbeitet, wird erstmal diesen Aha-Effekt erleben, meinen, wow, das ist eine Maschine, das kann doch gar nicht sein. Und wenn man den Artikel dann so liest, dann ist mir aufgefallen, der war so sehr optimistisch geschrieben. Also digitales Marketing ist toll, einfach, muss man machen. Naja, jetzt kommen wir, was der Christian schon gesagt hat, es ist halt immer die Datenbasis, ne? Und ich sag mal, wenn ich eben so wie digitaler Papagei, sage ich mal, als Crawler rausgehe ins Internet und alle Informationen als Trainingsmenge sozusagen nehme, dann besteht die Gefahr, dass ich natürlich einen Bias habe. Und ich erkläre mir das so, dass natürlich sehr viel Positives über digitales Marketing gesprochen wird, dass da vielleicht einige Berater und Agenturen, ich möchte da keinem zu nahe treten, vielleicht dadurch ein bisschen optimistisch schreiben oder ein bisschen werblich schreiben. Und genau das lernen dann solche Modelle. Und ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt sein zum Thema Qualitätssicherung, weil in einer gewissen Weise, ne, also Christian, du hast ein paar Sources angesprochen, die benutzt werden, halte ich dem Internet hier einen Spiegel vor, ne, und lerne aus diesen Mengen. Und wir wissen ja, wie schwierig das ist, Thema Filterbubble etc. Wer sichert eigentlich die Qualität solcher Inhalte? Ja? In dem Moment, wo ich eingreife, vielleicht Sourcen vorzugeben, beeinflusst ja auch schon das Ergebnis. Also insofern müsste man ja eigentlich mal möglichst hypothesenfrei sagen, nimm das ganze Internet als Lernmenge, damit du einen möglichst unbiased Artikel schreibst. Ich komme gleich nochmal auf eine Studie zu sprechen. Wir haben dann mit verschiedenen Brands mal ausprobiert, schreibt die AI besser oder schreibt die Unternehmung bzw. die Agentur dahinter bessere Posts und Blogbeiträge. Weil hier an der Stelle, Christian, deine Erfahrung, wenn es darum geht, so Texte zu generieren, du bist ja auch immer jemand, der sagt, es steht und fällt mit dem richtigen Prompting, ne? Also diesem initialen Input, den ich dem System gebe.
Ja, also ich glaube, dass du jetzt gerade schon beschrieben, was du getestet hast und vielleicht nochmal so grundsätzlich, was die Modelle eigentlich können, also was die KI gelernt hat, ist das nächste Wort zu raten, ganz profan gesagt. Das heißt, ich gebe auf diesen Playground und es kann jeder, den Link posten wir, glaube ich, auch in den Shownotes, einfach mal testen, kann man sich mittlerweile bei OpenAI einfach registrieren ohne Warteliste. Man ist dann auf dem Playground, man kann irgendein Wort eingeben. Ja, also zum Beispiel dieser Podcast und dann drückt man auf Generieren und dann generiert er daraus einen vollständigen Satz, je nachdem, was für eine Länge man angegeben hat, auch noch mehrere Sätze und das liest sich erstmal alles richtig und sinnvoll, weil genau das eben diese Modelle mittlerweile sehr gut können, Sätze generieren, die auf Basis des vielen gesehenen der gesehenen Beispiele tatsächlich auch widerspiegeln, wie so ein Satz sich anhören sollte. Das Inhaltliche ist eben in der Tat dann, kann sehr wild sein. Ne? Und das ist auch so eigentlich die Klippe, die wir auch in den ganzen Praxiseinsätzen immer sehen. Das Erste, was man sieht, ist extrem beeindruckend. Wenn man Genauigkeit braucht, dann wird es kniffliger, weil die KI zwar sinnvolle Sätze generiert, aber da teilweise komischer Kram drinsteht. Also wir hatten in einem Produktbeschreibung, da ging es da irgendwie drum, Bett und Nachttisch, der daneben steht und der hat schon irgendwie die Begriffe richtig benutzt, aber im Endeffekt war irgendwie die Logik, dass man, wenn man vom Bett etwas greifen will, dass man dann nach unten auf den Nachttisch greift und eigentlich ist der Nachttisch immer höher. Das sind jetzt Details, aber wenn man so eine Produktbeschreibung produktiv einsetzen will, dann muss natürlich sowas aufstehen. Also das eine, und das kann man natürlich, also Prompt ist die Beschreibung dessen, was man dem Modell als Eingabetext gibt. Ja, ich hatte jetzt gerade gesagt, das könnte sein, das ist ein Podcast oder das ist eine Produktbeschreibung für einen Kühlschrank. Was man dann quasi erstmal dem Modell schickt, das wird als Prompt bezeichnet und diesen Prompt so zu formulieren, dass man damit die Modelle richtig ansteuert, das ist ja eine Kunst, das wird auch als Prompt Engineering bezeichnet. Und da kann man sowohl bei der Generierung von Bildern als auch beim Text mit einzelnen Wörtern echt erstaunliche Ergebnisse erzielen. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, das ist eine witzige Produktbeschreibung, generiert er einen anderen Text, als wenn ich sage, das ist eine extrem faktenorientierte Produktbeschreibung. Ja, und was man nutzen muss an Wörtern, da gibt's kein Handbuch des Modellgenerierers. Ja, da hat OpenAI, die Firma, die hinter GPT und DALI steht, nicht irgendwie ein Manual, sondern es gibt mittlerweile im Netz dann zahlreiche Autoren, die versuchen, über Experimente zu gucken, was passiert, wenn man einzelne Wörter abändert und was ganz bestimmte oder wichtige Trigger-Words sind. Aber diese Wörter für den eigenen Use-Case zu finden und in so einen Prompt zu verpacken, das ist eine tatsächlich der Hauptherausforderung, um bei diesen Modellen gute Ergebnisse zu bekommen.
Aber ich fand aber gut, dass du eigentlich gesagt hast, die Grundmechanik ist denkbar banal. Ne? Das nächste Wort wird prediktet. Wir kennen das vom Handy irgendwie, ne? Nur dass der Wortschatz, der Korpus ein bisschen größer ist. Da werden ja gleich Beispiele sehen, wo ich sage, wow, das ist ja richtig kreativ. Ja? Wo wir sagen, doch Kreativität, das gehört uns Menschen doch. Ja? Das kann doch nicht eine Maschine machen. Und die Maschine ist halt nicht wirklich kreativ und die hat keine Intuition, die hat keine Gefühle. Ne? Wenn man so Veröffentlichungen liest, dann wird ja schon suggeriert, sie hat ein Gewissen und ein Bewusstsein. Ich glaube, das muss man aber ganz klar entkräften. Am Ende des Tages werden eben riesige Datenmengen so gecrunched, dass ich irgendeine Vorhersage mache des nächsten Wortes. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse einfach, ich finde es beeindruckend. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut zu wissen, dass die Mechanik dahinter gar nicht so vielleicht so viel Magie hat. Finde ich ganz spannend. Wir reden aber über digitales Marketing und dann ist natürlich Content Marketing ein wichtiger Punkt. Jetzt gibt es ja nicht nur Texte im Content Marketing. Wir reden immer schon wieder, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Oder im Idealfall natürlich Bewegtbild, Videos, TikTok lässt grüßen. Und Christian hat schon angesprochen, das kann man eigentlich jedem nur raten, damit zu spielen. DALL-E 2, das gibt ja verschiedene Modelle, wo man beispielsweise einer Frau Merkel im Clouds-Kostüm erscheinen lassen kann. Mich hat gewundert, dass es funktioniert hat, weil ich dachte nur, Celebrities, sofern sie doch noch eine ist, würde ich doch meinen, wäre nicht möglich in diesem Bildverarbeitungsprogramm, aber anscheinend doch. Oder wenn ich eben nicht nur Bilder nehme, sondern was ich jetzt zunehmend habe, dass ich einen Prompt habe, einen Text und dann eben eine kleine Videosequenz generiert wird. Also ich glaube nicht, dass wir so weit sind, dass wir sagen, der nächste Blockbuster wird aufgrund eines Prompts jetzt produziert. Aber ich muss sagen, ich finde diese Kurzclips wahnsinnig beeindruckend. Ja? Und insofern glaube ich, ist multimodal, dass wir zum Text haben. Wir haben aber auch eben Bild und wir haben eben auch Bewegtbild. Ich glaube, dass das Thema Bewegtbild wahrscheinlich noch ein bisschen perspektivisch zu sehen ist, aber ich fand das auch schon so beeindruckend. Wie ist so deine Sicht der Dinge? Ich vermute mal, der Großteil ist eben jetzt nochmal auf Textgenerierung, dann eher Bildgenerierung als Sahnerückchen sozusagen, dann die Videogenerierung.
Ja, also im Wesentlichen muss man ja sagen, Videogenerierung ist eine Verkettung von Bildgenerierungsbefehlen und da hat sich gerade dieses Jahr extrem viel getan. Das, was man, glaube ich, auch noch mal herausheben kann, ist die Geschwindigkeit der Entwicklung im Augenblick. Also was wirklich schon Wahnsinn ist, wenn man so ein bisschen guckt, wie, in welcher Frequenz und in welchem Umfang Modelle veröffentlicht werden von, in der Regel, von Meta oder auch von Google Forschungsergebnisse. Das ist im Augenblick eine Taktung von wirklich Wochen, in dem da ein neues Modell rauskommt. Mehr Parameter, Klammer auf, heißt nicht immer viel besser, aber heißt auf jeden Fall mit wesentlich mehr Aufwand. Mehr Fähigkeiten und zum Beispiel ist dieses ganze Thema Bildgenerierung und darauf basierend Videogenerierung dieses Jahr wirklich explodiert. Du hast DALL-E erwähnt, ein anderes sehr bekanntes Modell heißt Stable Diffusion. Das ist zum Beispiel Open Source. Ja, das kann jeder nutzen, auch jeder auf seine Bedarfe anpassen und da ist, glaube ich, jetzt in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten wirklich ein schon sehr großer Kosmos an Applikationen entstanden, auch Plugins für Photoshop, die man da auch tatsächlich in produktive Arbeitsabläufe einsetzen kann. Was du auch schon angesprochen hast, ich glaube, das ist auch was, was wir in den Fallstudien gleich auch nochmal herausheben werden. In der Regel ist es so, dass was man generiert, sich auf den ersten Blick super anhört, im Detail halt nicht stimmt, hat mir schon gesagt. Und dass deshalb die Rolle von diesen Algorithmen auch ganz oft nicht unbedingt ist, dass man den Menschen ersetzt, sondern dass er augmentiert wird. Ja, also dass du durchaus, kommen wir auch noch zu, wahnsinnige Effizienzpotenziale heben kannst dadurch, dass du jemandem ermöglicht, sei es jetzt beim Schreiben von Artikeln oder bei der Analyse von Dokumenten, einfach das Fünffache der Informationsmenge zu verarbeiten, indem die KI sehr gute Vorschläge macht, auch teilweise in der Ideation Phase, also bei der kreativen Ersinnung von möglichen Texten oder vielleicht möglichen Motiven, einfach einem sehr, sehr schnell viele Denkanstöße gibt. Und also das ist so ein bisschen das, was man auch in diesem Bild- und Videobereich sieht. Die Dinger sind nicht so, dass man damit einen Film direkt quasi auf die Strecke schicken kann, aber sie geben einem wirklich in rasend schneller Zeit ein ganz, ganz großes Spektrum an Ideen und damit ja eine Unterstützung von eigentlich Experten, die da weiterhin dann auch die sind, die letztendlich sagen, das ist gut genug oder da müssen wir noch was ändern, bevor wir uns dann auch produktiv machen.
Aber über allen liegt natürlich schon die Frage, wenn nach dem Motto, wie scheint ersetzt KI gewisse, Rollen, Positionen und Fertigkeiten. Und wenn man sich jetzt anschaut, ne, da muss ja jeder Kreative sagen, um Gottes Willen, Ich meine, ich habe mir mal den Spaß gemacht, als bekennender Eintracht-Fan, ja, also Champions League-Finale zu gewinnen. Dann wird dann halt am ruhig mal um Siegesfeier gezeigt. Allerdings ohne Feldmann, also Fantasy Prediction da schon ganz gut. Aber wo ich sage, ich untalentierter, mit Kunst maximal 4 gesegneter Mensch, kann auf einmal natürlich hier auch kreativ werden. Auf der anderen Seite wäre ich ganz gut, ja. Wir haben ja nach dem Kontext schon mal drüber gesprochen, über die Demokratisierung der Kreativität. Weil ich auch ganz spannend finde, wir hatten ja irgendwie im digitalen Marketing über das Thema Social Media lange Zeit, haben wir immer noch, wo wir gesagt haben, es ist eine Demokratisierung der Kommunikation. Jeder kann Sender und Empfänger werden. Und jetzt haben wir nicht Social Media, sondern synthetische Media. Das ist ja alles synthetisch, was wir hier machen. Und die Frage ist, ob dadurch auch eine Demokratisierung entsteht, ja, dass ich unentalentierter tolle Texte schreibe, tolle Bilder male. Und wir kommen ja gleich auf die Use Cases, vielleicht sogar einen Softwarecode generiere, ja. Also das finde ich auch so ein spannendes Thema. Du hast ja bewusst darauf hingewiesen, es geht nicht um die Substitution, ja, sondern eher um diese Augmentation, kollaborative KI. Das hört sich auch immer gut an. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so Ergebnisse angucke, ne, dann frage ich mich, ist der Marketeer von morgen nicht eben der Prompt-Engineer, ja, und nicht immer der Brand-Manager oder der Kreative, ja. Also können wir gerne nochmal im Ausblick drauf eingehen. Aber ich glaube, das liegt dem Ganzen schon immer noch inne, diese Frage auch der Substitution oder der Anreicherung im Sinne von Augmentation.
Ja, also was ist bisher, die Frage ist natürlich, wie sieht es in 5 Jahren aus? Weiß, glaube ich, keiner genau, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit eben der Modelle so unglaublich schnell im Augenblick ist, dass wenn man jetzt wirklich 5 Jahre nach vorne denkt und dann schaut, was da an Modellen allein von der Größe des Korpus und der Parameter da möglich sind, wer weiß, was dann passiert. Im Augenblick ist es so, dass, glaube ich, das kann man sagen, für alle diese auch sehr bekannten Modelle, dass die Qualität dessen, was da generiert wird, für den professionellen Bereich nicht ohne weiteres reicht. Und nicht ohne weiteres heißt, das kann man durchaus signifikant verbessern, indem man eben Prompt Engineering gut macht oder indem man auch ein Spezialwissen in die Modelle injiziert. Also könnte sein, Spezialwissen über die eigenen Produkte, über die Sprache, mit der in einer Firma über die eigene Brand gesprochen wird. Das kann man den Modellen alles nachträglich noch beibringen. Und dadurch verbessert sich das zusehends. Aber gerade bei Aspekten, wo man dann in eine große Menge kommuniziert, glaube ich, also würde ich zumindest keinem raten, dass man ungesehens schon den Output der Modelle direkt nutzt. Es ist aber so, dass diese Augmentierung eben auch schon wirklich einen enormen Vorteil bietet, auch jetzt auf Basis dessen, was wir in Projekten gesehen haben mit Unternehmen und vor allem in vielen Rollen, die bisher mit KI jetzt nicht direkt zu tun hatten oder gar nicht so direkt unterstützt wurden davon. Also das ist so diese klassische White-Collar-Welt, also die Leute, die so am Bürostuhl sitzen. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, dass eine KI vielleicht einordnet, ob diese Person einen Kredit bekommen soll oder nicht, sondern es geht halt wirklich um neue, ja, Endprodukte, die in so einem in so einer Arbeit entstehen, sei es jetzt bei einem Business Analyst im Finanzbereich, im Strategiebereich, HR-Manager, der Stellenanzeigen schneller schreiben kann, die wirklich bisher noch gar nicht so stark von KI unterstützt werden. Und da bieten sich eine ganze Menge an Möglichkeiten, das eben zu integrieren in die Arbeitsprozesse. Nicht zu ersetzen, sondern integrieren, um damit dann entsprechend Effizienzgewinne vor allem zu erzielen, teilweise auch bessere Qualität. Und ja, ich glaube, Peter, du hattest da aus dem Bereich Marketing ja einige Beispiele und auch selbst Experimente schon durchgeführt.
Absolut, genau. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, du hast nämlich schon angesprochen, es gibt verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Use Cases. Wir hatten ja immer wieder die Diskussion, es wird so viel darüber gesprochen und immer so punktuell mal exemplarisch. Und ich glaube, was wir jetzt gemacht haben, das wollen wir auch teilen, ein Beispiel, einfach mal so eine Solution-Matrix. Und man kann die Welt ja so ein bisschen eindampfen und wir haben das auf 2 Achsen gemacht. Wir haben einmal gesagt, wie ist eigentlich der Grad der Kreativität, ja, und wie viel Involvement des Menschen ist notwendig? Also wie viel Augmentation ist es und wie viel Automation ist am Ende schon des Tages? Und jetzt sieht man, es gibt unzählige Use Cases, die darüber hinausgehen, irgendwie ein witziges Video zu drehen oder ein Bildchen zu machen. Ein bisschen, und das finde ich wirklich spannend auch, weil ich selber so erlebt habe, wir haben das dann Inspiration genannt, ne? Einfach auch wirklich mal den Rechner zu challengen, vielleicht so Brainstorming zu machen, Ideen zu generieren, die man sicherlich nicht 1:1 ein neues Businessmodell überführen kann, aber es stimuliert auch den kreativen Prozess im Sinne so von wirklich Mensch-Maschine-Augmentation, kann zu wahnsinnig tollen Ergebnissen führen. Wir haben ja hier den Fokus auf digitales Marketing. Man sieht natürlich, es gibt auch, du hast angesprochen, im Legal-Bereich tolle Anwendungen. Man kann Software-Code generieren. All das wird heute den Rahmen sprengen und wir würden jetzt ganz gerne nochmal auf ein paar Marketing-Cases fokussieren. Und da ist die Frage, wie gut ist heute schon so eine AI? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jemand, der digitales Marketing bald wird, würde sagen, naja, kann ich das auf meine Kunden loslassen? Ja, also es gab ja lange Zeit diesen Tay-Bot, der KI-basiert war, der dummerweise rechtsradikale Parolen postuliert hat. Ne? Also dieser Kontrollverlust der KI, den will ja keiner haben. Ja. Und wenn ich jetzt als Marke sage, ich möchte Content produzieren, den ich distribuiere, dann möchte ich natürlich Content haben, der meine Marke repräsentiert, der einem Qualitätsanspruch gerecht wird. Und das ist ja die spannende Frage. Und das haben wir mal gemacht, nur exemplarisch hier aus einer Matrix gewählt, dass wir sagen, okay, es gibt Social Media Beiträge, es gibt Blogposts und es gibt Landing Pages. Und dann haben wir eine Studie gemacht und haben uns tolle Marken genommen. Darunter war eben eine Telekom, eine BMW, eine L'Oreal, eine Starbucks. Und haben uns Originalposts genommen, die entweder von der Firma oder eben von der jeweiligen Agentur geschrieben wurden. So, und dann haben wir uns überlegt, okay, was sind die Inhalte, haben diese Inhalte dann als Prompts genommen und haben in dem Falle GPT gechallenged, mal in dem Falle Blogposts zu schreiben. So, und dann haben wir überlegt, okay, wie kann ich das jetzt bewerten? Und wir haben eine Audience von 100 Konsumenten gehabt und haben nicht gesagt, das eine ist KI, das andere nicht KI, sondern einfach gesagt, guck mal, wenn wir zwei Posts zu Starbucks, welcher Post spricht dich mehr an? Ja? So, und kannst vorwegnehmen, egal um welche Marke es geht, die KI war immer mindestens genauso, wenn nicht sogar besser, in vielen Fällen besser, ja, bei Starbucks deutlich besser. Und das Spannende, dass die Konsumenten sagten, das wirkte empathischer, persönlicher, emotionaler. Also das ist absolut kontraintuitiv, wo man sagen würde, genau das kann eine Maschine nicht. Nochmal, es suggeriert natürlich nur eine Empathie, die sie nicht hat, aber letztendlich bringt es das zum Ausdruck. Und das Spannende ist, neue Diskussion gehabt, hat jemand ein Beispiel der Analogie gehabt, na, wenn ich ganz viele Bilder nehme von uns Menschen und mache von den Durchschnittsmenschen, dann ist der auch attraktiver als vielleicht irgendwelche Ausreißer. Und vielleicht, wenn wir eben hier verschiedenen Content harmonisieren, ja, dann wirkt das für uns vielleicht noch ansprechender als der von Menschen erzeugte Content. Darüber hinaus gibt es eine KPI, der sogenannte Flash-Index, den man im Content-Bereich schon häufig anwendet, der Flash-Index misst die Lesbarkeit von Content. Und in allen Bereichen war der KI-basierte Content besser lesbar, den höheren Flash-Index. Ja. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Und jetzt kommt noch der wichtige Punkt, den Christian auch schon angesprochen hat, das Thema Qualitätssicherung. Wir haben auch ein Beispiel, da ging es um BMW, da ging es um Dreier BMW und das las ich gut. Und da sagte mir dann jemand von BMW, naja gut, das liest sich vielleicht gut, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht mehr das aktuelle Modell und das. Da kommen wir auch hin, wie aktuell ist die Datenbasis, ja, wenn es um Produkte und Preise geht. Und wie fehlertolerant bin ich auch? Also mal ganz ehrlich, wenn als Starbucks da mal vielleicht ein Wording nicht ganz so stimmt in so einem Branding-Post, da würde ich sagen, geht die Welt nicht unter, aber darf man nie vergessen, dass wir Menschen ja auch Fehler machen. Wenn ich eine Produktbeschreibung habe, die fehlerhaft ist, wo der Preis fehlerhaft ist, wo das Modell fehlerhaft ist, ich glaube, dann ist der Impact natürlich viel, viel größer. Insofern, glaube ich, muss man auch diese Anwendung nach einer Fehlertoleranz unterscheiden. Wenn ich Softwarecode generiere, der vielleicht irgendwie kritisch ist, dann weiß ich, ob ich das in der Maschine überlassen würde. Ist es eher ein Commodity-Code? Ja, da kann man das wahrscheinlich eher einer Maschine übergeben. Und das war für mich das wahnsinnig spannende Finding dieser Studie. Und kleiner Fun-Fact am Rande, ich fand die Ergebnisse so spannend, dass ich gesagt habe, die müssen wir veröffentlichen. Das haben wir auch gemacht, auf jeder von euch hier kann diese Studie downloaden, kostenlos und nochmal mehr erfahren, ne? Untersuchungsdesign, wie wird das wirklich gemacht, gemessen etc. Und dann die Presseabteilung der Hochschule meinte, das ist gar kein Bashing jetzt, aber es zeigt einfach so das Mindset, was wir in Deutschland haben. Wir würden das ungern veröffentlichen, weil wir glauben, dass der Qualitätsjournalismus von Menschen geschrieben wird und nicht von Maschinen. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto, wir stellen uns nicht der Innovation, weil ich glaube, irgendwie haben ja auch mal Taxifahrer irgendwie gegen Uber protestiert und dann an dem Tag ist der Umsatz von Uber um 800% gestiegen. Das zeigt so ein bisschen, ich kann ja digitale Innovation nicht aufhalten. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, wir müssen auf Teufel komm raus und nur synthetisch Content produzieren, aber ich glaube, wir müssen uns der Sache stellen, ob das eine PR-Abteilung ist, eine Marketing-Abteilung, ist Journalisten. Und die Frage ist, wenn ich mit meinem Monolog gleich zu Ende, kannst du hier nochmal, Christian, dann einspringen, ist das denn, viele sagen, das ist ja nur geklaut, ja? Auch bei den Kunstobjekten, das ist ja nicht wirklich neu. Da hat mir jemand mal gesagt, irgendwie, a good artist copy and great artist steal. Also nach dem Motto, das ist völlig normal, ja, dass wir uns bestehender Inhalte bedienen. Ich habe auch einen Journalist gefragt, der sagt, ja, er macht nichts anderes. Er macht einen Google-Search, ja. versucht, verschiedene Pieces vom Content irgendwie zu konsolidieren. Wir nennen das dann irgendwie auch manchmal eine Content Curation und kommen mit einem neuen Stück vom Content daher. Wenn ich jetzt darüber überlege, dass ich den Content, der produziert wird, auch gleich noch SEO-optimiert mache, dann wird es natürlich für Menschen schwer zu sagen, den besseren Content zu schreiben, der noch besser bei SEO-Ranking performt. Dann weiß ich nicht, ob ich als klassischer Redakteur und SEO-Manager wirklich noch eine Zukunft habe. Aber vielleicht sehe ich das jetzt auch zu krass. Bevor ich mich in dieser Studie weiterfänge, ich weiß nicht, vielleicht Christa, willst du noch ergänzen oder?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Jan, du hast hier sehr viele Aspekte erwähnt. Ich glaube, also war kreativ aufgreifend, was gibt's überhaupt Neues? Ja, ich habe auch mal Philosophie studiert und da heißt es immer nach Platon, alles, was nach Platon der Philosophiegeschichte kommt, sind Fußnoten oder Wiederholung. Und jetzt das ist über die Frage, was heißt denn neu und was ist nicht sowieso, sondern etwas, was dann aus verschiedenen Teilstücken, die es schon mal gab, zusammengestellt ist. Ich glaube, was man sagen kann zum Umgang mit der KI, jetzt in dem Bereich generative KI, ist ähnlich wie das, was man auch schon vor 5 Jahren zu KI generell gesagt hat. Die KI wird nicht Manager ersetzen, ja, egal, ob es Marketing-Manager oder strategische Manager, aber die KI oder Manager, die KI nutzen, werden die Manager ersetzen, die sie nicht nutzen. Und ich glaube, das wird man sicherlich sehen, weil die, wie gesagt, Effizienzpotenziale, und die kann man einfach hart zeigen. Ich kann gleich noch was erzählen zu einer Studie, die wir gemacht haben mit einem Projekt zusammen mit einem großen Unternehmen, wo es darum ging, diese Algorithmen einzusetzen beim Thema Produkt- und Markenanalyse im strategischen Bereich. Und die Effizienzgewinne sind so frappierend bei der Auswertung von großen Textmengen, Zusammenfassung von Texten und dann Generierung auch tatsächlich von Output. In unserem Fall waren es PowerPoint-Präsentationen, dass man ganz platt sagen muss, das ja, wird einfach einen Unterschied machen in Wettbewerbsvorteilen, wenn Unternehmen das auf großer Front einsetzen. Mhm. Das Thema, was du auch angesprochen hast, weil es halt immer mitschwingt, und das ist, glaube ich, Knackpunkt, ist das Risiko, die Risikoaffinität im Sinne von, was bin ich bereit an Fehlern zu akzeptieren? Und das ist bei einer KI traditionell wesentlich niedriger, die Bereitschaft, Fehler zu akzeptieren, als wenn Menschen arbeiten. Man sieht es auch beim autonomen Fahren. Wenn man sich sozusagen anguckt, wie viele Verkehrstote es gibt im Jahr und es vergleicht mit Verkehrstoten durch KI, ist das ein Riesenunterschied zugunsten der KI. Aber jeder Tote, der durch ein autonomes System, das nicht richtig abgebogen ist, entsteht, hat natürlich ungefähr das, weiß ich nicht, tausendfache an Presseaufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist schon noch so ein ganz grundsätzliches Thema. Das steckt wahrscheinlich tief in vielen von uns drin, dass man ein gewisses Misstrauen hat gegenüber der KI und den Fehlern, die passieren, da auch ein großes Gewicht beimisst. Und ich glaube, tatsächlich ist das ein wichtiger Aspekt bei dem Einsatz von diesen KI-Algorithmen zu überlegen, für den Use Case, den wir jetzt analysieren, sei es eine, sag ich mal praktisch gesprochen, Social Media Post oder Produktbeschreibung, wie viele Fehler haben wir denn sowieso schon, wenn wir drauf gucken, was unsere Redakteurinnen bisher produziert haben oder was wir eben im Augenblick nutzen und was bedeutet es auch mit Blick auf eine Fehlertoleranz für die KI? Und kriegen wir dann sozusagen auf Basis dieser Risiko oder der Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen und die Fehler auch zu haben, bekommen wir dann ein System hin, das diese Messwerte erfolgreich nimmt. Ja, und dann, ich glaube, dann hat man den Ausgangspunkt tatsächlich zu experimentieren. Experimentieren heißt dann genau, wie Peter, du in dem Beispiel jetzt von Starbucks hattest, zu gucken, wie sieht das Format aus, in dem man gerät. Ja, ein Beispiel aus gerade einem aktuellen Projekt. Was du in den Social Media Posts siehst, sind ja oft so ganz kurze Textabschnitte. Das bekommt eine KI oft ziemlich gut hin. Wenn es jetzt eine Stufe und drunter darum ginge, zu erklären, was genau dieses Produkt unterscheidet von einem anderen Produkt, zum Beispiel einem Wettbewerbsprodukt, dann wird es plötzlich sehr haarig, weil an der Stelle oft dann das ganz spezifische Wissen fehlt und die Modelle anfangen zu halluzinieren. Halluzinieren heißt, die schreiben schon einen Satz, aber der Satz ist halt vielleicht komplett falsch oder komplett ausgedacht. Ja, also die Modelle generieren immer einen Output, aber der Output kann eben auch Quatsch sein, und je mehr man spezifisch über was redet, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Und um dem zu begegnen, muss man dann tatsächlich anfangen, ein bisschen stärker auch diese Modelle einzubinden in vielleicht auch einen formaleren Rahmen. Ja, da kommen so Sachen rein wie Knowledge Graphs, die man dann nutzen kann, um tatsächlich sicherzustellen, dass dann auch ein Teil des Wissens, der generiert wird, überprüft wird nochmal auf einer formalen Basis, die eben von Experten vorher festgelegt wurde. Ich glaube, wenn man von Use Cases redet, geht es einerseits darum zu verstehen, was will man spezifisch eigentlich haben, mit welchem Risiko ist man auch einverstanden und dann eben sich schrittweise ranzubegehen. Ich glaube, das ist aus dem, was du im Projektbeispielen hast und auch was ich gesehen habe, echt wichtig, dass man einfach anfängt. Und man wird sehr schnell sehen, erstmal, was geht und wo die großen Klippen liegen, um dann einschätzen zu können, wie viel braucht man eigentlich an Invest und Expertise, um in so einen Produktivbetrieb zu kommen.
Ja, wirklich, wirklich wichtig ist vielleicht mal viel strapazierter Begriff des Change Management oder, sage ich mal, die Leute entsprechend abholen. Weil ich hier nämlich auch ein Projekt, da ging es um Produktbeschreibung und dann generiert das Tool super Produktbeschreibung. Alle waren erstaunt und dann sprang eine Produktmanager auf, das stimmt doch gar nicht. Da ging es um Kameras remotely und da dachte ich, kann das überhaupt nicht remotely? Also wie so ein Triumph, siehst du, die KI kannst du doch nicht. Und das ist so, was du sagst mit den Autos, ne? Da haben wir eine ganze Fehlertoleranz. Vielleicht ist es wirklich was Zeit braucht, ne? Dass wir diese Adaption so haben. Fand ich ganz wichtig. Harmonisieren, ich meine, gut, ich meine, manche Marketeers machen das auch und manchmal gar nicht so wenig erfolgreich, aber ja. Was ich noch spannend finde in dem Bereich, wie gehen wir eigentlich mit synthetischen Content ohne Marketing? Und ich glaube, für alle Marketeers ist ja wichtig, wo the first page, ja, also klar, es ist nicht nur Google wichtig, zunehmend TikTok und Co., wissen wir alle, aber nach wie vor ist es doch durchaus nicht unwichtig, vielleicht eine Relevanz und eine Sichtbarkeit auf Google zu haben. Und diese Tools optimieren das Ganze ja auch noch in Richtung SEO-Optimierung. Da hat ja unlängst vor 2-3 Monaten Google gesagt, wir akzeptieren keinen KI-generierten Content, synthetischen Content. Wir filtern den aus, ja. Christian, du bist viel tiefer drin. Ich glaube, das kann man nur bedingt. Es gibt übrigens Webseiten, ganz spannend, die checken, ja. Die nutzen KI, um zu gucken, ob der Text mit KI geschrieben wurde. Also so wie so ein KI-Wettrüsten. Und zum anderen, wenn man mal überlegt, was originär das Leitungsversprechen von Google ist, ist es, Content zu zeigen, der für mich relevant ist. Jetzt komme ich auf die Studie zurück. Wenn meine Audience sagt, dieser Content ist für mich relevant und besser lesbar und emotionaler, dann wäre es auch geradezu falsch, wenn Google sagen würde, ich banne diese Ergebnisse. Ja? Also für mich ist das ein Ausdruck der Hilflosigkeit, wie gehe ich eigentlich mit synthetischem Content um. Ich glaube, wo die Reise nicht hingehen sollte, und ich glaube, darauf zielt das aber ab, das wäre jetzt irgendwie das ganze Thema Spamming. Ja? Wenn man überlegt, dass der Elon Musk ja mal damals gesagt hat, bei AI, er will das Tool nicht public stellen, GPT, weil er Angst hat, es werden zu viele Fake News verbreitet. Also ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Aber generell ein Verbot auszusprechen, ja, synthetischen Content-Erzeugung zu nutzen, halte ich für absolut falsch. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
Ja, also ich meine, ob was jetzt sozusagen da Google als Qualitätsversprechen seinen Nutzern bieten will, das sollte ich schon mal entscheiden. Und was ethisch geboten ist, ist auch eine komplizierte Frage. Was möglich ist allerdings, ist dann nochmal wieder ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Briefkastenfirmen. Man kann natürlich, also wenn du aus einem Modell, mit einem Modell Text generierst, kann man das identifizieren. Ja, technisch gesehen kann man da sozusagen gucken, was für Art von Worten, Wörter kommen vor und in welcher Frequenz. Das kann man sozusagen rückführen. Aber was man machen kann, was in der Praxis gerade bei ein bisschen fortgeschritteneren Systemen gemacht wird, da werden verschiedene Modelle gekoppelt. Ja, also ich habe sozusagen nicht nur ein Modell, sag ich mal ganz platt, GPT-3 und der generiert mir einen Text, sondern ich habe einmal GPT-3, der generiert mir einen ersten Text. Dann habe ich ein anderes Modell, das macht eine Qualitätssicherung oder formuliert nochmal etwas um in eine bestimmte Richtung. Und eine Verzahnung von Modellen, die unterschiedlichen Typus auch sein können, generieren dann einen Text, der am Ende auch nicht mehr rückführbar ist. So, bei Google arbeiten sehr viele clevere Ingenieure. Insofern bin ich mir sicher, dass genau an diesen Themen auch Leute gerade sehr intensiv arbeiten. Und ich würde schon sagen, grundsätzlich ist es auch wichtig, wenn man jetzt auch drüber nachdenkt, gerade bei Bewegtbildern und Bildern, dass wir als ja, Gesellschaft weiter eine Möglichkeit haben, so synthetisch generierten Content zu identifizieren. Also man will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn in 5 Jahren jedes Video auf eine Kommandozeilenbefehl reduziert werden kann. Ne? Also ich will jetzt irgendwie sehen, wie Angela Merkel gerade einen Koffer voll Geld von irgendjemandem gegen Wand nimmt. Wenn mir das die KI generieren kann in einem Video, das extrem glaubhaft aussieht, wäre es schon sinnvoll, wenn ich Möglichkeiten habe, irgendwie zu identifizieren, ob dieses Video jetzt echt ist oder nicht. Insofern, ich glaube, es gibt eine Berechtigung für diese Algorithmen. Das ist in der Praxis, glaube ich, nicht trivial, aber da wird die Reise sicherlich noch stärker hingehen. Man muss auch sagen, dass gerade dieses Sicherstellen, dass man mit den Modellen nichts Schädliches machen kann, gerade bei den großen Unternehmen wie OpenAI schon sehr stark im Fokus steht. Da geht es einerseits, das hattest du ganz am Anfang angesprochen, um Biases in den Daten. Ja, also jetzt nur mal als Beispiel, Reddit ist eine ganz große Datenquelle für die Modelle. 2/3 der Reddit-Nutzer sind männlich und ich glaube zwischen 18 und 30 Jahre alt. So. Also wenn ich Content habe, der so einen großen Teil von einer Gruppe geschrieben wurde, die nicht repräsentativ ist, erstmal für die Gesellschaft sicherlich in den USA und dann schon noch gar nicht global, will ich eigentlich schon gucken, dass ich die darin enthaltenen Vorurteile oder, sage ich mal, Bubble-Themen, dass ich die versuche zu minimieren. Inklusive natürlich auch toxische Sprache, alles, was es da gibt. Und da, wie gesagt, wird gerade ein ganz großer Fokus drauf gelegt, sowas in den Trainingsdaten, soweit es geht, schon irgendwie zu filtern oder auch weitere Trainingsdaten zu generieren, die eine größere Diversität ermöglichen. Also klassisches Beispiel bei der Bildgenerierung, zeigt mir mal ein Bild von einem Chefarzt. Ja, und da sind dann irgendwie, wenn man nichts tut, irgendwie, ich glaube, 98% der Bilder Männer. Ja, wenn ich will, dass das etwas balancierter ist, dann muss ich dafür was tun. Und an der Stelle wird, wie gesagt, sehr viel gerade an investiert und auch ein hohes Augenmerk draufgelegt, bevor die Modelle in die freie Umlaufbahn gegeben
werden. Ja, und das Thema, du hast Verzahnung von Modellen, aber auch Verzahnung von Datenquellen. Was du sagst, dass ich meine eigene Datenquelle reinpacke, von meines Knowledge Graph, also irgendwie dieses Thema noch ein Stück weit aufschaue. Weil für mich ist das nach wie vor das größte Problem, diese Qualitätssicherung. Ich meine, wir kennen das schon von Google, wenn man dieses Autocomplete nutzt. Ja, ich distanziere mich vornherein von dieser Aussage, ich gebe mal ein, Frauen können. Je nachdem, wo man wohnt, kommen andere Antworten. Aber Autocomplete sagt, meisten können nicht Auto fahren, können nicht einparken. Ja, jetzt sagt jede Studie, das stimmt ja gar nicht so. Aber letztendlich scheint das Internet der Meinung zu sein, weil es Autocomplete, da sitzt ja nicht irgendwelche Showies bei Google und programmieren das rein, sondern es ist praktisch der digitale Resonanzraum, ja, der wahrscheinlich sagt, Frauen können nicht Auto fahren. Und jetzt finde ich es ja gefährlich, wenn man eingreift und sagt, okay, wir müssen Quellen raus. Wer maßt sich an, die Quellen vorzugeben? Wir wissen ja Garbage in, Garbage out. Man hat jetzt wohl bei GPT wohl auch mal, es gibt ja wohl einen Korpus, der irgendwie Schimpfwörter beinhaltet. Den hat man dann rausgenommen, ist eine ganze Applikation zusammengebrochen. Also ich finde das unheimlich schwierig, die Datenbasis, ja. Also zwei Fragen möchte ich dann dich. Gibt es eine Chance, praktisch auch die Qualität von Datenbasen festzulegen? Weil klar, Wikipedia ist easy, da wird jeder sagen, Wikipedia hat eine hohe Glaubwürdigkeit. Aber du hast Reddit, es gibt ja unzählige, wo man wahrscheinlich trefflich streiten kann. Und die zweite Frage wäre, ist es der richtige Weg zu sagen, praktisch eigene Datenbestände zu ergänzen? Wir haben ja auch in Deutschland jetzt einige Startups, die jetzt deutsche Sprachmodelle oder europäische Sprachmodelle aufbauen, als Gegengewicht zur Gafferworld. Wie ist da deine Sicht der Dinge?
Ja, also du hast jetzt gerade schon dieses Stichwort am Ende gegeben. Das ist, wenn man drauf guckt, von welchen Unternehmen jetzt diese Modelle federführend erstmal entwickelt wurden. Ja, also da ist Google ganz vorne, die auch gerade für jetzt diese Foundation-Modells das BERT-Modell entwickelt haben, das so Pate ist für alles, was da in den letzten 3 Jahren entstanden ist. Ja, mit man öfter hören, BERT, B-E-R-T, das ist so die Urmutter dieser Modelle. Und da ist jetzt nicht nur Google vertreten, da ist natürlich Meta vertreten, so, und dann findet man noch 1, 2 asiatische Firmen, und aus dem, sage ich mal, europäischen Bereich gibt es eigentlich nichts. Und die wirkliche Kontrolle über das, was an Daten in so einem Modell erstmal vortrainiert wurde, hat natürlich das Unternehmen oder die Organisation, die das Modell erstmal bereitgestellt hat. Und also ich denke, das ist schon sehr sinnvoll, dass man darüber nachdenkt, wie man als europäische Gemeinschaft zumindest A, bei diesen Fragen die Inhalte auch Transparenz erstmal herstellen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, und auch gegebenenfalls Einfluss nehmen kann. Diese Trainingsläufe sind sehr teuer, wenn man so ein Modell neu auflegt. Also GPT-3 hat irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen nur für das Training des Modells gekostet. Jetzt nicht irgendwie Programmierung dafür, sondern nur Serverkosten fürs Training. Das heißt, das macht man nicht mal einfach so, weder als Unternehmen noch auch nicht als, ja, vielleicht größeres Unternehmen. Das sind schon massive Investitionen. Und das ist gut, wenn man da, glaube ich, auch sagt, man hat hier als Europa ein Interesse daran, da stärker in Kontrolle zu sein. Und auch damit, falls es sich ein Unternehmen wie Google oder Meta überlegt, bestimmte Forschungsergebnisse gar nicht mehr öffentlich zu machen oder auch gar nicht mehr zu teilen, dann dort nicht komplett abgehängt wird und nicht abhängig ist. Also ich finde das erstmal einen guten Ansatz. Das zweite Thema, was neben den Inhalten immer auch wichtig ist, hängt damit ein bisschen zusammen, ist Sprache. Natürlich sind die Modelle extrem stark aufs Englische ausgerichtet. Bei GPT ist, glaube ich, 95% des Korpus sind englische Texte, und dann sind noch 2% Deutsch und so, also die großen europäischen Sprachen noch so ein bisschen dabei, aber im Wesentlichen ist Englisch. Und natürlich ist auch da wieder die Frage, wenn wir in Europa für Unternehmen, die auf Märkten aktiv sind, auf denen nicht Englisch gesprochen wird, gute Ergebnisse dort wollen, wie bekommen wir das hin? Man kann sowas selber aufbauen als Unternehmen wieder, dann muss man sehr, sehr viel investieren, um so ein Modell von Grund aufzubauen. Besser wäre es, wenn es wirklich gute Modelle gibt, die eben auch in diesen Sprachen, also jetzt, bei uns wäre es jetzt natürlich Deutsch, aber wir reden jetzt ja nicht nur von Deutsch, das können Spanisch, Französisch oder eben auch viele kleinere Sprachen sein, tatsächlich in diesem Trainingsdaten stärker repräsentiert und damit sicherstellt, dass die Qualität genauso gut ist. Denn hat mir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, muss man auch sagen, die Qualität von englisch generiertem Text ist mit Abstand besser als die von deutschen generierten Text.
Ja, wobei ich muss sagen, mal Hinweis zur Studie, wir haben sowohl deutsch-englische Beiträge genommen und es ist richtig, die englischen performt noch eine Ecke besser, aber es hat auch im Deutschen funktioniert. Auch die deutsche KI hat den deutschen Menschen outperformt. Also das war auch ein, glaube ich, spannendes Finding. Wenn man nochmal eine Use Case.
Ihr habt mit GitHub das auch gemacht, oder?
Da habe ich ja diese Unterrepräsentation der deutschen Sprache, umso erstaunlicher eigentlich. Ne?
Ja, also bei GPT-3 muss man immer sagen, die nutzen natürlich schon noch ein paar Tricks, die sie auch nicht alle in dem Blog-Post
übersetzen dann.
Ja, wer weiß es nicht. Gut, GPT-3 kann auch übersetzen. Boah, also kann man auch gerne mal testen im Playground, einfach einen Satz eingeben und sagen, das ist der Satz oder this is the sentence in German oder in Swahili oder was auch immer. Funktioniert auch erstaunlich gut, aber bei GPT-3, und das ist auch meine Beobachtung aus Projekten, funktioniert einiges schon ziemlich gut, was bei den Modellen, die nicht von einem Unternehmen wie OpenAI kommerziell angeboten werden, sondern Open Source sind, da gibt es zahlreiche, noch lange nicht so. Und wo man dann eben über Feintuning und eigene Arbeit, Feintuning steht immer für, ich nehme eines dieser Modelle, ja, die sind eben vortrainiert vorhanden, als Open Source Modell auch kostenlos verfügbar, schaffe die jetzt an auf meine Bedarfe. Bedarfe kann heißen, die Sprache. Sprache wäre zum Beispiel, wie rede ich über meine Brand? Kann aber auch die deutsche Sprache sein. Und das zweite ist ein Task, also eine Aufgabe. Wie zum Beispiel Generieren von Social Media Posts oder Zusammenfassung von Nachrichten über mein Unternehmen, die ich im Web sehe. Also dieses Feintuning ist immer eine Spezialisierung und OpenAI hat mit GPT-3 ja schon einiges im Hintergrund auch an Feintuning gemacht für so Aufgaben, die oft genutzt werden im Unternehmen. Da funktioniert das out of the box, also wenn man gar nichts macht, oft wesentlich besser als andere Modelle, die man bei verfügbar bekommt.
Vielleicht nochmal zu den Use Cases, dann mal die Frage an die Audience. Vielleicht fehlen euch ganze Use Cases, können wir auch gerne diskutieren. Ich hatte jetzt mal in den Chat geschaut. Also weder GPT-generierte noch menschliche Inhalte gefunden. Studie, ich überspringe es ein Stück weit, weil wir haben das dann eben auch für unterschiedliche Marken gemacht. Wir haben es einmal für eine Landingpage gemacht, die natürlich deutlich mehr, das ist noch ein Post, das ist die Landingpage, die also deutlich mehr Inhalt noch hat und unisono eben das gleiche Ergebnis. Wenn wir jetzt aber nochmal denken, Christian, an diese Matrix, ne, den vielen Möglichkeiten, Kreativität, Involvement, da sind ja diese Blogbeiträge, würde ich sagen, nicht so mega kreativ. Ich brauche auch nicht so viel menschliches Involvement. Ich brauche so eine Qualitätssicherung, eine Art Freigabe, würde ich sagen. Du hattest angesprochen, es gibt vielleicht Sachen, die kann ich komplett automatisiert machen, den Aktienbericht, den Wetterbericht, den Sportbericht. Wenn wir jetzt mal oben rechts in die Quadranten gehen, sprich hohe Kreativität, ja, und wahrscheinlich auch ein Involvement des Menschen, wahrscheinlich korreliert das irgendwie, da kann ich nur sagen, ich habe mal einen Artikel geschrieben, Conversational AI, und habe einfach mal mir verschiedene Varianten geben lassen. Also tu, schreib mir doch mal Conversational AI. Und dann kann ich ja, wie du sagst, unterschiedliche Tonalitäten, unterschiedliche. Und das ist für mich, ich habe dann am Ende des Tages nicht den Artikel darüber geschrieben, aber es war wahnsinnig inspirierend, weil ich nutze ja letztendlich eine weltweit verfügbare Wissensparty zu einem Thema. Also wenn man so will, ist das ja ein weltweites Brainstorming, was ich mache. Und das auf Knopfdruck. Und das finde ich im Sinne von Inspiration auch. Also gar nicht jetzt auf Knopfdruck den neuen Artikel, sondern was denn vielleicht Themen, die ich schreiben sollte? Also dieses Thema Inspiration. Was ist eine gute Themenarchitektur? Was sollte dem Inhalt? Das fand ich unheimlich spannend. Und du hast ja auch, glaube ich, einige Projekte gemacht im Bereich, wo es dann auch so, sage ich mal, eine strategische Einordnung von Firmen geht. Thema, kann ich eine SWOT-Analyse automatisieren? Da kommen wir schon in Bereiche, die mehr als Commodity sind. Ne? Also wie würdest du praktisch den sehen, in zunehmend, nennen wir es immer, strategisch kreative Bereiche?
Ja, also die Frage ist immer, was braucht man zu welchem Zeitpunkt in einem Workflow? Also du hast es jetzt beschrieben, Ideation ist so ein klassisches Feld, wo man ja nichts nimmt, um es dann direkt so nach außen zu tragen, sondern ich will erstmal einen Blumenstrauß an Möglichkeiten sehen. Und dort gibt es, glaube ich, sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Und das ist auch, wenn einige kennen, Copy AI, ist eines der Tools, das am erfolgreichsten GPT-3 nutzt, um daraus ein kommerzielles Produkt zu machen, so ähnlich wie Jasper, die quasi dann Content generieren und aber im Wesentlichen auch auf Basis von einem bestimmten Task, Social Media Beitrag, Blogpost, eine E-Mail zum Nachverfolgen von einem Lead zum Beispiel, darauf erstmal viele Möglichkeiten generiert, die man sehr einfach mit einem Klick dann einfach nehmen kann um auf der Basis weiterzuschreiben und sich dann wieder inspirieren zu lassen oder auch vielleicht zu wissen, was man dann nicht will. Aber genau in der Phase ist diese Kreativität und diese Vielzahl an Möglichkeiten, glaube ich, extrem spannend, wenn man erstmal irgendwas starten will. Bei dem, was du noch angesprochen hast, die strategischen Analysen, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders gelagert und ich würde sagen, im Augenblick experimentell, funktioniert aber erstaunlich gut. Ich glaube, ich hatte dir auch in der Vorbesprechung gesagt, bei dem Tool, was wir da gebaut haben, den SWOT-Bot, muss man sagen, das, was da rauskommt, wenn man einfach nur ein Unternehmen auswählt, ja, also irgendeins, das öffentlich gelistet ist, dann zieht sich das Programm im Hintergrund die letzten Nachrichten zu dem Unternehmen, letzten Earning Call und generiert darauf dann eine 40-seitige SWOT-Präsentation mit Storyline für Stärken, Schwächen. Und es ist, also zumindest nach den Stichproben, die wir jetzt gerade quasi auf den letzten Meter das fertig zu machen, aber nach der ersten stichprobenartigen Review der Ergebnisse liegt es über dem Niveau, was man typischerweise zumindest vom Bachelor studiert bekommt. Ja, das muss man, also ist schon interessant, auch da.
Masterstudierenden, würde ich sagen. Ich habe ja die SWOT-Analyse gesehen, also das ist schon sensationell.
Ja, es ist also auch da wieder natürlich so, dass der, was die KI sehr gut kann, und das ist dann auch so ein bisschen cleveres Prompt-Engineering, man kann sehr gut aus einzelnen Inhaltsbestandteilen, also man kann erstmal inhaltliche Schwerpunkte extrahieren aus einem Artikel, aus einer Webseite und dann kann man quasi aus diesen einzelnen Extrakten dann so schrittweise hochaggregiert ein Thema rausfinden und dann aus verschiedenen Themen quasi so eine Gesamteinschätzung zum Beispiel der Stärken eines Unternehmens mit Blick auf bestimmte Produkte oder eine Markttätigkeit. Und das funktioniert sehr gut mit Blick darauf, wie das geschrieben und formuliert ist. Also der generiert echt super Storylines und die kann man dann unterstützen lassen von Fakten, die man auch gefunden hat. Im Detail passieren echt noch komische Sachen. Und wir hatten es getestet mit 5 großen Unternehmen im Juni. Und ich weiß noch, dass die eine aus dem Market Intelligence Bereich dann gesagt hat, ja, also das sieht super aus, oder sie könnte das nie so ihrer Chefin schicken, weil wenn sie dann gefragt werden würde, wieso ist das denn eigentlich so, könnte sie es eigentlich nicht beantworten. Da kann sie natürlich zeigen, ne, auf der Präsentation steht dann Riesenwachstumsoptionen in Asien und dann stehen dann quasi die Fundstücke aus verschiedenen Artikeln, die das unterstreichen. Aber es ist sozusagen an der Stelle etwas, wo man dann doch ein ungutes Gefühl hat, da der generierten Ergebnissen so zu vertrauen, dass sie die eigene Arbeit des Lesens und Studierens und des Durchdringungssystems.
Da kommen wir wieder zu Fehlertoleranz, oder? Ich denke, die ist beim Vorstand wahrscheinlich nicht so hoch wie bei uns Professoren, das so ein Wort.
Ja, oder bei der Analystin oder dem Analysten, der das dem Vorstand gibt. Die Abwägung ist da übrigens auch oft Schnelligkeit versus Genauigkeit. Ne? Das muss man halt auch sagen. Und wir hatten beim anderen Unternehmen, großen DAX-Unternehmen, die hatten tatsächlich, für die ist extrem wichtig, sehr schnell Ereignisse von Wettbewerbern, die es dort gibt, sei es jetzt Änderungen von Produktionskapazitäten oder Marktaktivitäten, dass die sehr schnell quasi dann auch zirkuliert werden. Ja, das war eines der wichtigsten Kriterien. Und das ist kann so ein Tool extrem gut. Also das Tool horcht einfach, kann man dann einstellen, welche Nachrichtenströme interessant sind. Und sobald da was ist, scannt er die Nachricht auf relevante strategische Aspekte. Und wenn da was ist, feuert er halt dann automatisiert eine E-Mail oder einen kleinen Update. So, wenn ich jetzt sage, mir ist Geschwindigkeit extrem wichtig und ich bin bereit, dass in 5% der Fälle es ein Fehlalarm ist, kann ich damit natürlich sofort arbeiten. Wenn ich sage, nee, also Fehlalarm darf maximal in 0,5% der Fälle passieren, dann sind wir bei dem Bereich der Pareto-Optimierung. Dann wird es sehr lange dauern, bis ich diesen Sprung hinbekomme, aus meiner Erfahrung. Da ist auch wirklich ziemlich trickreich, dann die letzten Prozent rauszukitzeln oder zu eliminieren an Fehlern, die oft in den Modellen noch drin sind.
Ein bisschen Blick auf die Uhr, würde ich gerne mal ein bisschen zum Ausblick kommen. Vielleicht kommen noch ein paar Fragen rein. Wir waren doch jetzt eigentlich sehr bodenständig unterwegs, Christian. All das, was wir gezeigt haben, funktioniert ja heute schon. Ja, das ist ja, insofern kann man am Ende ja vielleicht ein bisschen visionärer werden und ein bisschen rumspinnen. Weil ich höre häufig, naja, so ein Blogbeitrag ganz schön, aber eine Storyline, ja, das kann eine KI, die kann natürlich auch nicht kreativ sein. Und wenn man jetzt so ein bisschen in die Trends schaut, ne, hier Lambda von Google, die auf einmal Stories bauen, ja, also nicht nur ein Blogbeitrag. Du hast angesprochen, das Thema, ich nenne es mal Reasoning, dass du sagst, dass 2 Produkte und USPs müssen rausgearbeitet werden, dann da wird es ja schon anspruchsvoller. Wobei, gibt ja die ersten Beispiele, die das resonieren im Sinne, die erklären einen Witz. Ja, also wenn ich einen Witz erklären kann, kann ich vielleicht auch den USP eines Produktes erklären. Also ich würde jetzt gerne mal ein bisschen gucken, zukünftig, Also wie kreativ können die Dinger wirklich werden? Wenn man sich so die Algorithmen anguckt, dann und du hast ja so schön gesagt, wöchentliche Innovationszyklen, ja? Jetzt spinnen wir mal ein Jahr weiter. Ich meine, über was reden wir dann?
Ja, also wenn du sozusagen, je nachdem, wie man glaubt, redest du dann über Artificial General Intelligence, ne? Also quasi dann der heilige Gral, da ist dann plötzlich irgendwie Skynet, ja, also quasi KI, die uns alle komplett steuert. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber was man schon sagen muss, ist, dass im Rahmen der jetzt allein in diesem Jahr publizierten Ergebnisse man sicher sein kann, dass A, diese Modelle in vielfältigen Formen in Produkten Einfluss finden und in Arbeitsabläufen. Ja, und das ist, da bin ich mir wirklich sicher, und das wäre auch aus meiner Sicht ein Rat an eigentlich alle Unternehmen, man sollte damit auf jeden Fall anfangen, sich zu beschäftigen, zu experimentieren, gerade weil das Experimentieren zu extrem niedrigen Einstiegskosten möglich ist. Also so niedrige Einstiegskosten wie einfach auf die Webseite von OpenAI klicken, beim Playground sich einmal registrieren und dann kostet es, wenn man, keine Ahnung, im Durchschnitt sich einen Satz generieren lässt, irgendwie 1 oder 2 Cent. Ja, und das ist die Einstiegshürde. Also das dann zu adaptieren für seinen Use Case, natürlich ein bisschen konzeptionelle Arbeit, aber man kann unglaublich schnell loslegen, weil was sicher ist, ist, dass diese Modelle immer nur besser werden im Sinne von dem generierten Output und bei der Entwicklungsgeschwindigkeit in 5 Jahren vor allem neue Tasks möglich sein werden. Man redet ja, ich habe es anfangs gesagt, von jedem emergenten Eigenschaften. Das bedeutet wirklich, dass vieles, was diese Modelle können, wissen wir doch überhaupt nicht. Und viele Paper, die jetzt im Augenblick veröffentlicht werden, zeigen, hey, übrigens, diese Modelle können, du hattest jetzt Witze erklären, erwähnt. Hatten wir vorher nicht gewusst. Oder, was auch neu ist, ist so ein Step-by-Step-Reasoning. Da kann man dem Modell sagen, erklär mir bitte mal Schritt für Schritt, wie du eigentlich zu dieser Einschätzung kommst. Ja, also im angenommenen Modell hat geschrieben so, ich glaube, dass unser Produkt in China besser positioniert ist für Wachstum. Dann kann ich das Modell bitten, über den entsprechenden Prompt, mir zu erklären, wie es dazu kommt. Und das kommt dann einfach mit einer 4-5 Bullet-Punkt-Liste an. Das sind ist die Logik, nach der ich das eigentlich hergeleitet habe. Und wie gesagt, kein Mensch hat das beim Training auf dem Schirm gehabt, dass das geht. Aber das steckt in den Modellen drin. Und da bin ich mir sicher, wird noch ganz, ganz viel entdeckt werden in den nächsten 1-2 Jahren. So, dass wahrscheinlich gar nicht das Thema ist, oder dass es abgekoppelt ist von, es gibt noch mächtigere Modelle. Das ist eine Dimension, die andere ist, wir verstehen erstmal, was mit den Modellen im Augenblick alles möglich ist. Und ja, ich glaube, da muss man ehrlich sagen, wenn man damit sich beschäftigt und damit arbeitet, da ist das Potenzial echt riesig.
Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, das ist ja wahnsinnig im Sinne, wer hat den größten Wortschatz, meine ich natürlich hier. Wahnsinn, ne? Also ich meine, GPT, wenn in Relation zu irgendwelchen chinesischen Sprachmodellen, ist das vergleichsweise klein. Also, wobei das Spannende ist, dass nicht immer das größere Sprachmodell besser sein muss. Also wenn man überlegt, DeepL, bessere Qualität als Google Translate, obwohl es einen kleineren Korpus hat als Google. Und ich glaube, noch eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben, auch wenn das erstmal wie der Binse klingt, alles wird digitalisiert. Da muss ich mal klar machen, wir überziehen ja eigentlich die reale Welt mit der digitalen Welt. Ne? Digitale Zwillinge, digitale Repräsentation. Das heißt, immer mehr Wissen wird ja digital repräsentiert. Also wenn ich mit Alexa spreche, ja, das IoT, das Auto kommuniziert mit anderen Sachen. Also wenn man so will, ist ja nicht nur die Wikipedia oder der Reddit-Beitrag, sondern wir haben ja immer mehr digitale Wissensrepräsentation, die wir nehmen können, um solche Modelle schlau zu machen. Ich glaube, das wird relativ spannend, wenn diese Innovationszyklen mit der Geschwindigkeit weitergehen. Glaube ich, müssen wir relativ bald ein Update unseres Roundtables machen.
Vielleicht noch ein kurz, wir hatten nur ganz kurz nochmal bei der Datenmenge. Haben wir vielleicht auch einige, OpenAIs letztes Produkt heißt Whisper und das ist im Prinzip ein extrem fähiges Modell zur Transkription von gesprochener Sprache. Jetzt denkt man, okay, warum machen die sowas? Und vor allem haben die das kostenlos zur Verfügung gestellt, kann jeder nutzen. Der Hintergrund ist, wenn ich gesprochene Sprache transkribieren kann, kann ich damit wahnsinnig große Mengen wieder für den Input von solchen Modellen erstellen. Ja, und genau da an der Stelle wird sich auch noch viel passieren. Immer mehr Sammeln von Daten aus ganz verschiedenen Kontexten, mit denen ich diese Modelle immer in weitere Domänen und Anwendungsbereiche überführen kann.
Absolut. Wir reden nicht nur über digitales Marketing, wir praktizieren es auch. Also müssen wir noch einen Call to Action haben. Wir teilen es ja schon ein. Wir teilen natürlich gerne auch nochmal, wir haben ja die Studie erwähnt. Wir haben auch so ein Vorgehensmodell, weil unser Call to Action wäre, probiert es aus. Also das heißt nicht jetzt ein riesen Projekt zu machen, sondern einfach ein Gefühl zu kriegen. Weil die Fragestellung war ja, was bedeutet die dritte Welle für digitale Marketing? Und ich würde wirklich sagen, immens viel. Und das muss jeder letztendlich für seine Branche, für sein Unternehmen ausloten. Das Schöne ist, ich habe eine Demokratisierung der KI. Ich kann das mit einfachen, mit meinen Bordmitteln machen. Nicht unbedingt die perfekte Lösung. Das haben wir, glaube ich, gezeigt. Aber den ersten Einstieg. Und ich glaube, da würden wir super gerne animieren, das zu machen, stehen natürlich auch gerne für Fragen zur Verfügung, weil wir häufig diesen ersten Schritt gegangen sind. Unternehmen haben erstmal was probiert, waren dann so ein bisschen enttäuscht und ich glaube, so ein gewisser Schulterblick hilft da. Insofern einfach herzliche Bitte, wenn Fragen sind, im Nachgang uns das zukommen zu lassen. Wir teilen natürlich auch gerne die Studien, die Informationen, auch gerne nochmal vielleicht eine Linksammlung, die wir haben, von den Tools, die wir jetzt einfach erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle im Chat mitgeschrieben worden sind, wahrscheinlich nicht. Das können wir gerne im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Haben wir, glaube ich, eine Punktlandung. Ich weiß nicht, ob vielleicht doch noch eine Frage sich jetzt ergeben hat. Wenn nicht, auch gerne Nachgang, Kontaktdaten von Christian und mir sind bekannt. Wir freuen uns immer über reale Kommunikation am meisten. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Das Schlusswort gehört dir, Knaus.
Ja, ihr habt es wunderbar geschafft, Fragen vorwegzunehmen, beziehungsweise parallel zu beantworten, während ihr reingehabt. Deswegen war es auch so still. Danke dafür. Eine Frage würde ich vielleicht doch noch kurz reinwerfen. Und zwar kam die Frage nach Marketing-Use Case. Ihr habt ja schon Textgenerierung, Bildgenerierung, teilweise auch strategische Analysen genannt, Witze erklären natürlich. Gibt es noch andere Use Case, vielleicht in aller Kürze sowas wie Kampagnenplanung, möglicherweise, klar, BI, Datenbereinigung, wo auch irgendwelche KI-Modelle schon im Einsatz sind oder wo es hingehen kann? Habt ihr da vielleicht noch zum Schluss kurz ein, zwei Stichworte nennen können?
Also ich war der Klassiker, den wir heute weggelassen haben, der immer natürlich genannt wird, sind das Thema Chatbots, die man sehr stark aus dem Service-Bereich kennt. Und es gibt zunehmend Bots, die eben proaktiv auch mit der Audience engagieren. Ne? Das können dann auch Kampagnenformate sein. Also das ganze Thema Bots, sowohl der ganzen Customer Journey, also nicht nur After Sales, wo die eigentlich kennen als Service, sondern Awareness zu erzeugen und während des Kaufprozesses zu unterstützen. Da haben wir die ganze Bandbreite. Ja, und wenn du die Kampagnen anguckst, dann würde ich sagen, ist der Kampagnenplan heute noch eben vom Marketier eine Aufgabe. Aber wir haben jetzt sehr stark über Content gesprochen. Du kannst entsprechende Visuals kreieren. Es gibt heute schon die Möglichkeit, dass du aus einem Text für eine Ad-Kampagne automatisch als Visual generierst. Ja, also ich glaube auch das Thema Kampagnenplanung ist natürlich da auch Bestandteil. Also gar keine Frage. Aber ich wollte nur sagen, der Marketing-Mix, ja, und die Attribution würde ich heute noch sagen, ist eher dann die Aufgabe von Marketeers. Aber in der Umsetzung, wenn es um die Media-Elemente geht in der Kampagne, da kann ich natürlich heute diese Tools schon wunderbar nutzen.
Ja, und dann vielleicht nur ganz kurz da anfühlen, weil ich das auch gerade angeguckt habe letzte Woche, AB-Tests zum Beispiel. Ne? Also wenn ich sage, ich habe eine Anzeige und ich will die ausspielen und das erstmal gucken, welche Variationen könnten klappen, das funktioniert perfekt. Also gerade die verschiedenen Visuals, die man dann irgendwie in der Timeline postet, dass man die gewisserweise abändert, ein bisschen modifiziert, das kann eine KI automatisiert machen. Das heißt, diese Prozesse lassen sich auch sehr stark unterstützen und das geht heute schon.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Peter Gensch, der Autor und Speaker, mit Christian Au, dem Professor der Hochschule Mainz. Dankeschön fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.